Es ist einfach manchmal anstrengend, ein bisschen. Es ist einfach so. Und es braucht halt auch immer die Entscheidung, dass wir es irgendwie überwinden und durchbrechen mögen. Und manchmal geht es schnell, manchmal geht es halt nicht schnell. Dann müssen wir irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Und das passt irgendwie wahnsinnig gut zu dem, was heute kommt. Im 1. Petrus. Wir werden dort weitermachen, wenn wir euch den Text weiter anschauen, der dort steht. Und wenn noch eine Erinnerung rufen, was wir letztes Mal hatten. Letztes Mal haben wir davon gehabt, was der Herr für ein gewaltiges Erbe für uns parat gemacht hat. Ein riesen Erbe, das unvergänglich, unverwelklich, unverwüstlich ist, das für uns parat ist im Himmel. Und das hat er für uns parat gemacht. Und auf das können wir uns wirklich freuen. Und das ist ganz, ganz ein gewaltiges Erbe, das für jeden wirklich, wirklich passt. Ein bisschen etwas sehen wir manchmal auf dieser Erde. Meistens nicht wirklich viel davon. Den grössten Teil sehen wir dann später. Jetzt geht es weiter mit dieser Thematik von diesem Erbe, ein Stück weit auch, und dem Glauben, wo wir haben angefangen haben letztes Mal. Und jetzt kommt der Vers, den wir nicht gerne haben. 1. Petrus 1, Vers 6. Ich werde 1, Vers 6 bis 9 mit euch anschauen. Und der erste Vers, das ist einerseits ja schön, andererseits nicht unbedingt das, was wir wollen. Oder? Dann werdet ihr euch freuen, dir zu einer kleinen Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Wir können uns freuen auf das Erbe. Aber jetzt kommt der Nabensatz, oder? Da, oder? Und ich werde den Text mal ganz fertig lesen, bis und mit Vers 9. Dort steht nachher ein bisschen der Zusammenhang noch von dem her, oder? Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfungen wie verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn noch vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Das ist nach Neue Genfer Übersetzung, wie jetzt üblich, so mache, dass ich mit euch nachher anhand von der Luther das wieder studieren will. Weil das hat einfach die Bibelübersetzung, die ich am meisten damit arbeite. Wenn wir es da schauen, und jetzt wieder ein Stück weit so machen, wie üblich, die einzelnen Wörter anschauen, wo dort drinnen stehen, das heißt, dann werdet ihr euch freuen. Und Freude tun wir uns alle gern. Wir haben alle gern Freude von dem her. Und in diesem Zusammenhang ist mir einfach wichtig, ein Vers noch zu erwähnen, den wir vor kurzem schon mal angeschaut haben im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Römer 14, 17 steht Folgendes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und da kommt die Freude. Die Freude, die wahre Freude, wo es darum geht, ist die Freude, die der Geist Gottes uns gibt. Weil wir uns eben ein Stück weit das zeigt, was wir letztes Mal angeschaut haben, das Erbe zeigt. Oder? Jetzt ist es so, das Erbe lässt sich vergrössern. Das Erbe lässt sich erweitern. Aber die Art und Weise, sich das Erbe erweitern lässt, ist nicht unbedingt unsere primäre Wahl in den meisten Fällen. Oder? Und zwar eben, wie hier steht, dir ist eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und ich werde wirklich mit euch ein bisschen über das reden, ein bisschen über das diskutieren. Ja, was heisst das? Was heisst das? Was traurig sein heisst, ich glaube, das wissen wir, da müssen wir nicht groß überlegen. Aber was heisst mancherlei Anfechtung? Oder? Und es ist schon interessant, ich habe mir ganz einen Haufen spannende Gedanken gekommen, die ich mit euch teilen zu dieser Thematik Anfechtung. Oder? Weil es ist etwas, was wir nicht gerne haben, ist etwas, was aber immer wieder passiert. Und irgendwie haben wir zu dem Begriff Versuchung oder Anfechtung meistens keinen wahnsinnig guten Zugang. Und gleich steht diversen Orten etwas ganz Spannendes. Jakobus 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr manchlei Anfechtung fällt. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr manchlei Anfechtung fällt. He? Freut euch, wenn ihr herausgefordert werdet. Und das ist schon nicht unbedingt das, was wir normalerweise wollen. Und das ist manchmal halt auch anstrengend. Oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang wissen, was mein Herrs Ziel ist mit dieser ganzen Sache. Mein Herrs Ziel ist nicht, uns irgendwie zu zerstören oder herauszufordern, oder? Sondern ihm geht es darum, dass wir heiliger werden. Komplizierter Begriff. Können wir mal uns anschauen. Dass wir sicherer werden, dass wir gesünder werden, dass wir fester werden in unserem Leben. Das ist sein Ziel. Das ist das, was er will. Und das Lustige ist, die meisten Menschen wollen sicherer werden. Die meisten Menschen wollen fester werden, wollen überzeugter werden mit dem, was sie leben und was sie glauben. Aber der Weg dorthin wollen die meisten Menschen nicht. Und das ist eigentlich genau der von der Versuchung. Ich weiss nicht, oh, ich weiss es, die meisten von euch, die irgendwelche Herausforderungen erleben, Prüfungen erleben, Versuchungen erleben, die wissen ganz genau, wenn sie die überstanden haben, sind sie dort dran viel mehr gewachsen als an 5 Jahren heiter Sonnenschein. So schlimm wie es ist, aber das ist einfach so. Und das Bild, das hier gebraucht wird, das alles ein bisschen zusammenverweben, ist die Reinigung von diesem Gold. Oder? Gold ist wirklich kostbar. Gold ist wirklich wertvoll. Der Punkt ist der, Golderz. Naja. Mit dem kannst du nicht so viel anfangen. Es ist so, Golderz hat einen grossen Vorteil. Gold ist so ein Edelmetall, dass es selten Erz ist. Das ist einfach gemischt mit anderen Sachen. Das heisst, wir müssen keine grossen chemischen Reaktionen machen, für das ganze Zeug zu reduzieren, dass wir zu Gold nachkommen, und dann schön als Gold ausfällt und wunderschön aussieht. Oder? Sondern Gold ist so ein Edelmetall, dass es einfach meistens mit Dreck und anderen Sachen gemischt ist. Und das kann man relativ gut einfach mit aufheizen, schmelzen und dann rauslösen. Das heisst, es braucht einfach Hitze, für das Gold sauberer wird. Aber ich weiss es, wir haben nicht gerne Hitze in unserem Leben. Auch nicht, wenn es so heiss wird, dass wir wirklich unter Druck kommen. Aber das ist genau das hier, was der Petrus anspricht. Wenn wir weiterkommen und unser Erbe im Himmel erweitern wollen, dann wird es heiss. Dann wird es stressig und dann wird es anstrengend. Und ich weiss, ich bin auch nicht der, der das sucht. Wirklich, es ist so. Ich suche es wirklich auch nicht. Und gleich merke ich, es ist das, was mich schlussendlich am weitesten bringt. Oder? Und das Thema Versuchung möchte ich wirklich mit euch jetzt ein bisschen genauer anschauen, weil das Thema Versuchung hat für mich x Elemente. Und ich möchte 2 Verse mit euch lesen, die der Anfang sind von einer Geschichte, die wir mal angeschaut haben. Der erste ist 1. Chronik 21, 2. Samuel 24, Vers 1. Fangen wir mit dem an. Und ich weiss, der ist irritierend. Der ist irritierend. Dort steht, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Hoho. Interessant, hä? 2. Samuel 24, Vers 1. Und jetzt die Geschichte. Der David ist doch ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen, oder? Und jetzt heisst es hier, und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin und zähle Israel und Juda. Ich möchte nach den anderen Vers lesen, der das Gleiche sagt. Und ich bin überzeugt, am Anfang wird es sich noch mehr verwirren. 1. Chronik 21, Vers 1. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Probiert nicht, das gegenüberzustellen. Da steht, der Satan hat sich gegen Israel gestellt und hat David gereizt, dass er das Volk zählen soll. Und am anderen Stelle heißt es, der Zorn Gottes ist ein Brand. Und er hat David gereizt, dass das Volk Israel zählen soll. Kann der Herr uns versuchen? Nein. Also ist es etwas anderes. Und es ist auch spannend. Ich habe mir das überlegt, gewusst, ich muss die 2 Verse zusammenbringen. Und habe mir überlegt, wie und wie. Und habe nachher das Lyon mit dem, spannend war, nicht gewusst, Professor für Theologie über das diskutiert. Mit dem geschwätzt, ganz genialen lieben Mann. hat mir sehr gefallen, seine ganze Haltung, sein ganzer Ausdruck. Der Mann ist weit über 60 und hat über 30 Jahre Theologie geteacht innerhalb von Foursquare. Und ich habe ihm das so dargelegt und er hat nichts dagegen gesagt. Ich fand das schon mal nicht schlecht. Dann lassen wir es mal stehen. Jetzt, also, wie bringen wir die zwei Versen zusammen? Ich möchte das jetzt versuchen zu veranschaulichen. Wir sind als Menschen mit dem Herr unterwegs. Der Herr schützt uns, umgibt uns, wenn wir an ihn glauben und Jesus Christus Herr und Herr angenommen haben, sonst wird es ein bisschen schwieriger. Dann schützt er uns aber nicht ganz so gut. Geht viel, viel besser, wenn wir Jesus Christus kennen. Viel besser. Und er ist mit uns unterwegs und schützt uns in dem Innen. Jetzt will er aber, dass wir immer besser stehen können und immer sicherer werden. Und was er dann macht, er steht ganz wenig auf die Seite. Ganz wenig steht er auf die Seite und plötzlich kommt der Zorn vom Teufel durch. Und plötzlich sind wir dem Teufel ausgesetzt, in dieser Art und Weise, wie er mit uns Menschen sagt, wie komme ich auf die Idee? Wie komme ich auf das? Das kann ich biblisch übrigens sehr gut begründen. Ich muss nur die Geschichte vom Hiob anschauen. Der Herr ist vor einem Hiob gestanden und dann ist Satan noch gesagt, ja, aber weißt du, wenn du ihm das und das wegnimmst, das heisst, wenn du ein bisschen wegstehst, dann wird er garantiert fallen. Und er hat gewusst, er wird nicht fallen. Und ist ein bisschen auf die Seite gestanden. Er hat die Versuchung gelassen. Und hat sie noch ein bisschen mehr gelassen. Und der Hiob ist nicht geheilt. Aber was ist mit dem Hiob passiert? Der Hiob ist unglaublich gewachsen. Und hat am Schluss mehr gehabt als am Anfang. Auch materiell. He? Merkt ihr, wie man die zwei Verse tatsächlich zusammenbringen kann, was das Gleiche sagt. Gott versucht es nicht. Aber Gott steht ab und zu ein bisschen auf die Seite, tut das Fenster ganz leicht auf. Dass der Find durchkommt und wir uns können bewähren. Und das Interessante ist das, ich habe dann geschaut, wie das ausgeht mit dem Begriff Anfechtung im Vergleich zum Begriff Versuchung. Und jetzt ganz, ganz spannend. Wenn wir die Elbefelder Bibel nehmen, kommt der Begriff Anfechtung gar nicht vor. Es heisst nämlich immer Versuchung. Es ist also genau das Gleiche. Ganz, ganz wichtig ist immer das gleiche Wort. Ja, aber plötzlich gesagt, ja, aber halt, ist es das Gleiche, Ich habe gemeint, es ist das Gleiche. Und dann bin ich geschaut, okay, ja, jetzt ist es eindeutig das Gleiche. Es ist nämlich immer das gleiche griechische Wort. Also kann es nicht etwas anderes sein. Das ist noch gäbig, hä? Ist aber schwierig, wenn man die deutsche Übersetzung ohne den griechischen Hintergrund anschaut. Da gibt es ein Durcheinander. Also, Versuchung ist für mich Gottes temporäres Wegstehen, damit der Teufel uns prüfen kann, damit wir unser Erbe im Himmel können erweitern können. Spannend, hä? Jetzt, darum kann der Jakobus so sagen, er achtet es für lauter Freude, wenn in mancherlei Anfechtung fällt. Es geht nämlich noch weiter, den Vers, den er noch vorenthalten. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt wird, Geduld wirkt, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt mal seid und kein Mangel an euch sei. Nicht schlecht, hä? Da wäre doch jemand noch ein cooler Zustand, hä? Vollkommen unversehrt und makellos. Aber, genau gleich wie hier das Erbe, im 1. Petrus, hat es damit zu tun, dass wir der Versuchung ausgesetzt werden. Damit wir sicherer werden und fester werden. Jetzt, es hat einen Einschub, da ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll. Ich bin in dieser Form nicht bleiben hängen, wenn es sein soll. Ich glaube, es muss sein. Tut mir leid, I'm very sorry. Das ist so, was ich sagen. Ich glaube, es muss sein, damit wir vorwärts kommen. Für mich gibt es eine Ausnahme in der Bibel. Nicht Jesus. Das ist eine. Jemand hat eine Idee, wer ich könnte meinen, mit der einzigen Ausnahme, die irgendwie durch die Türe es hergebracht hat. Für mich ist der Henoch die Ausnahme. Und Henoch wandelt im Gott und Gott nahm ihn hinweg. Das ist ein absolut einzigartiges Statement, das finden wir nie mehr in der Bibel. Und das hat mich angefangen zu lachen denken. Ja, also, die Versuchung, wenn der das hergebracht hat, dass er einfach hätte gehen können mit dem Herr, dann muss er etwas extrem gut gemacht haben. Extrem gut gemacht haben. Könnte das für mich etwas sein, dass ich das Thema Versuchung in meinem Leben vereinfachen könnte? Und ich sage ja. Und zwar folgendes. Wir können die Versuchung in unserem Leben vereinfachen, indem wir permanent überlegen, nicht im gesetzlichen Sinn und im Stress, sondern überlegen, Herr, was ist dran in meinem Leben? Was willst du ändern? Weil das Lustige ist, wenn wir nicht so denken, dann laufen wir automatisch aus dem Windschatten Gottes raus. Und was passiert dann? Versuchung bricht uns. Automatisch. Das heisst, wenn ich mir überlege, Herr, was ist dran in meinem Leben? Und wie sieht das aus? Ich werde euch das erzählen anhand von meinem Leben, wie ich das in den letzten paar Wochen, Monaten, in der letzten Zeit erlebe. Das ist ganz etwas Interessantes. Ob ich es richtig daraus mache, das ist ein anderes Paar Schuhe. Aber es ist so, mir fallen in letzter Zeit immer wieder Sachen an mir selber auf. Weil ich sage dem Herrn wirklich häufig, Herr, sag mir, was ich anders machen muss. Nicht in einem gesetzlichen Sinn, sondern wirklich, weil ich einfach mehr will. Ich will mehr Erbe, ich will mehr Reich Gottes, ich will mehr Heiligen Geist. Und ich weiss, nur ich stehe mir im Weg. Also muss ich verändert werden. Und darum sage ich das und bete das und ist wirklich ein Anliegen, das ich habe, und zwar extrem intensiv, erst in den letzten 2-3 Jahren. Vorher wollte ich schon lernen, aber habe nicht gecheckt, dass ich mir selber am meisten im Weg stehe. Das habe ich eigentlich schon gewusst, aber nicht wirklich bewusst. Das ist wichtig. Es wird mehr und mehr bewusst. Und mir fällt dann letztlich wirklich Zeug auf. Diverse Sachen, beispielsweise, mir fällt auf, wenn ich falsche Haltungen habe gegenüber anderen Menschen, im Sinn von unnötigem Ehrgeiz oder Wettkampfgeist. Und zwar nicht, und das ist jetzt wichtig, nicht, wenn ich irgendwo in einem Wettstreit bin, sondern in der Gedankenwelt, in meinen Sachen überlege, und ich bin halt ein Stück weit, ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Das ist nicht falsch. Aber wenn ich mir Sachen überlege, plötzlich versuche ich zu überlegen, wie ich besser sein könnte als ein anderer oder stärker sein oder weiterkommen. Das habe ich schon immer gehabt. Das ist ein Teil von mir. Und ich habe mir gedacht, hey, stopp, irgendetwas stimmt da drinnen nicht. Und wenn ich mir das selber bewusst werde, weil der Geist Gottes mir das sagt, dann ist das viel, viel angenehmer, zwischenzeitlich, als wenn meine Frau mir das immer sagen musste. Meine Frau hat mir Ende geholfen dort. Und auch andere auch. Und gleich ein eigenes Bewusstsein, das dann fast auf anders denken, so Sachen, das ist viel, viel gebiger. Ich habe dann noch eine ganz interessante Bibelstelle dazu. Kommt schon noch. Oder? Das andere ist verstecktes Vergleichen. Es ist ein paar Beispiele von mir jetzt einfach. Oder, unbeherrschte Worte und Reaktionen, unter anderem beim Autofahren. Früher ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe gefunden, das ist einfach so. Heute fängt es mich einfach stressen, wenn ich so reagiere. Heute nervt es mich. Noch nicht fest, noch zu wenig genug. Aber es fängt mich an zu nerven. In dem Sinn, oder? Oder wenn ich egoistische Motive habe, bei Handlungen oder Aussagen, wo ich irgendeine versteckte Agenda irgendwie habe, dann merke ich. Und das ist ganz subtil. Das ist nicht offensichtlich egoistisch. Darf ich ein Beispiel erzählen? Kommst gut weg, ist keine Frage. Wir haben wirklich ein paar hervorragende Systeme bei uns. Das läuft wirklich super. Und ist viel einfacher. Und dann manchmal denke ich, ja, aber ist doch nicht nötig, weisst, es ging doch auch. Der einzige Grund ist, weil ich zu faul bin und es nicht machen will. Und dann denke ich, jetzt macht es ja schon jemand anders. Und dann sage ich, ja, ist nicht nötig. Das ist eine reine, versteckte Faulheit. Und das fängt mir einfach auffallen. Und ich merke, ich will das nicht. Früher hat sie mir es immer gesagt. Und sie hat recht gehabt mit dem, was sie gesagt hat. Meine Frau ist mein bestes Spiegel, ich sage nichts. Hervorragend, hervorragend. Und jetzt fängt man so Zeug selber auf auffallen. Nicht genug, aber es ist so viel einfacher für mich, wenn ich mit dem Herrn unterwegs bin und sage, Herr, wo geht es darum? Weil die Versuchung, die dort an mich herkommt, wenn es um das geht, ist, dass meine Faulheit und Bequemlichkeit besiegt wird in meinem Leben. Einfach so ein Beispiel. Oder? Das ist, was der Herr will mit dem. Er will meine Bequemlichkeit besiegen. Wenn ich meine doofe Faul aussehe, ist es doch nicht nötig. Das ist doch noch gut genug. Aber ich merke, Halbbach ist nichts wert. Und die Bequemlichkeit des Zeugs auf die lange Bank schieben, ist auch nicht gut. Und dann merke ich nachher, okay, es ist gut, wenn ich mir das selber bewusst werde und ein bisschen anders denke und anders handle. Und ich mache Sachen anders wegen dem. Ich verändere mich in dem Sinne. Und durch das laufe ich nicht in die Herausforderungen und Konfrontationen rein, wo ich reinkomme, wenn ich einfach diesen Gedanken wirklich rumgehe, ja, ist schon gut, ist schon ironisch. Und dann plötzlich stehe ich da im Schilfossen und dann kommt die Versuchung und die Anfechtung und sagt, jetzt aber. Und dann gibt es Streit. Egal mit wem, das ist meine Frage. Wenn irgendetwas ist, wo ich mich einfach driften kann, und dann kommt die Versuchung. Und das ist mir etwas ganz, ganz Spannendes aufgefallen. Das ist in unserem Leben einfach so. Und es gibt zwei Varianten, von Korrektur. Die einzige Variante ist, wenn ich in dieser Anfechtung drin bin, dass ich mich von jemandem korrigieren lasse, der mich wirklich gerne hat. Das ist mein Partner oder mein Leiter. Oder ich muss mich korrigieren, weil die Welt nicht einverstanden ist mit dem. Das gibt es dir auch. Und zwar häufiger, als wir meinen. Und das ist genau dann, wenn ich aus dem Windschatten rauslaufe und die Welt, wem gehört die Welt? Dem Teufel, nicht uns. Und der Teufel wird es nicht so sagen, wie es der Herr sagt, durch meinen Partner oder meinen Leiter. Sondern der sagt es dann so, dass er mir am besten das Bodenseben flach machen will. Das ist sein Ziel. Darum ist es doch mehr als nur optimal, wenn ich versuche, in diesem Windschatten vom Herz zu laufen und mich permanent prüfen lasse. Damit ich möglichst wenig von dieser unnötig harten Konfrontation von dieser Welt erlebe. Das heisst, ich habe tatsächlich meine Versuchung, das ist meine Überzeugung, nachdem ich das studiert habe, reduzieren. Ich kann sie nicht eliminieren. Und genau aus dem Grund, wie ich vorhin gesagt habe, wir leben in der Welt, die dem Teufel gehört, und der Teufel hat nur ein Ziel, das ist uns zu zerstören. Und der Herr schützt uns, da gibt es einen Haufen Bibelstellen dazu, das ist wichtig, aber wir laufen immer wieder in die Versuchung von dieser Welt hinein. Und das ist manchmal brutal hart. Der Joa hat jetzt gerade diese Woche angefangen, in dieser Privatschule in Salta. Und wir haben ein paar Gespräche gehabt, noch nicht manches. Aber diverseste Eltern haben gesagt, ihre Kinder sind wirklich gemobbt worden. Und jetzt sind sie wegen dem sind sie jetzt da. Und das ist brutal. Das ist extrem brutal. Oder? Ich sage euch jetzt aber etwas Gemeines dazu. Ein Teil des Mobbing ist zum Teil selber verursacht. Wenn wir uns eben genau dem in den Windschatten Gottes würden begeben, gäbe es weniger davon. Und zwar dort, wo es darum geht, dass wir selber lernen zu wachsen, weil unsere Haltungen und Einstellungen und Reaktionen falsch sind. Das ist normal, das macht ja nichts. Wir sind alle am Lernen. Aber dort könnte man das Leben ein bisschen vereinfachen, wenn wir uns lesen lassen korrigieren. Und dann gibt es andere Sachen, da laufst du einfach in Hammer in dieser Welt rein und dann geht es dir einfach wirklich elend. Und dann sind wir froh, wenn wir den Herrn haben. Dann sind wir froh, wenn der Herr zu uns steht und uns hinter uns steht und uns unterstützt in dem Ganzen. Und das macht er. Und mir ist dazu ein wichtiger Vers, und der ist mir wirklich wichtig zum Thema Versuchung und Anfechtung. Und ich habe das manches Jahr gebraucht. Das ist 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht Folgendes. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr sie tragen könnt. Das ist wieder genau das. Ihr seht, das Bild passt wahnsinnig gut. Der Herr steht irgendwann vor dran, dass wir nicht mehr in der Angriffsfläche der Versuchung stehen. Und die Versuchung, die ist nicht, um uns kaputt zu machen. Sondern es geht wirklich nur darum, dass es unser Erbe erweitern will. Unser Erbe will grösser machen. Oder? Das heisst, kann ich meine Versuchung verkleinern? Ja und nein. Sehr diplomatische schweizerische Antwort. Und gleich ist es so. Ich bin überzeugt, dass ich, wenn ich daher suche, unnötige Konfrontationen mit dieser Welt kann verhindern kann. Weil, was soll mir die Welt anhaben, wenn sie mich zu Unrecht anklagt? Dann bräuchte es mich nicht. Das ist wichtig, das ist etwas Wichtiges. Aber wenn sie mich zu Recht anklagt, wo ich wirklich im Schilf stehe, dann klagt sie mich zu Recht an. In meinem Verhalten, in meinen Aussagen, in meiner Wortwahl, in was auch immer. Oder? Und wenn sie mich zu Recht anklagt, dann ist es eine Versuchung, dann ist etwas, der Herr sagt, okay, jetzt bist du wirklich aus meinem Windschatten rausgelaufen. Und jetzt kommt sie. Oder? Für mich ist alles, was an uns herkommt, Versuchung. Oder? Und jetzt die Versuchung, die ist relativ gut oder sehr gut beschrieben im Jakobus 1, ab Vers 13, 14. Dort wird es ganz, ganz gut beschrieben. Und ich werde das mit euch anschauen. Oder? Ab Vers 13. Niemand sagen, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Darum habe ich vorhin gesagt, Gott versucht niemand. Darum habe ich auch diese Bibelstelle, die ich vorhin gebracht habe, im 2. Samuel 24 entsprechend noch dargelegt. Oder? Denn Gott kann nicht versucht werden, zum Bösen, er selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, ist, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Okay, aber das haben wir, glaube ich, schon mitbekommen, dass es einfach so ist. Wenn es darum geht, dass ich meine Versuchungen kann reduzieren kann, dann ist es eben genau das, dass ich versuche, im Windschatten Gottes unterwegs zu sein und in dieser sogenannten Heiligung leben. wo der Herr einfach dran ist, an mir zu arbeiten. Und mir ist dazu eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, wo der Paulus ein Thema genau so beschreibt, wo er genau das sagt, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde lesen 1. Korinther 11, ab Vers 28. Es geht zum Thema Abendmahl. Aber ich glaube nicht, dass es nur fürs Abendmahl geht, sondern es geht grundsätzlich. Oder das heisst, der Mensch prüfe ich aber sich selbst und so esse von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranken unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Also, ist eine grobe Bibelstelle eigentlich, wo schon noch so manchmal Erklärungsbedarf notwendig hat, aber es geht mir nicht um das. Jetzt kommt das Entscheidende. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Spannend, hä? Das ist eine andere Darlegung. Wenn wir uns selber würden prüfen und würden merken, dass man vielleicht sagt, ich muss anders handeln und reden, dann würden wir nicht der Züchtigung oder der Versuchung ausgesetzt werden. Schon wieder für mich eine Bestätigung mehr, dass ich meine Versuchungen, die ich drinnen stehe, reduzieren kann, indem dass ich mich selber prüfe. Und wenn ich es nicht mache, dann kommt die Kebenprüfung halt eben trotzdem. Dann kommt sie eben von aussen, und wenn sie meistens in der Church kommt, wo ich Leiterschaft drinnen habe, dann kommt es meistens relativ lieb daher, meistens. Und wenn ich in dieser Welt draussen stehe, dann kommt es meistens nicht lieb daher, weil die Menschen haben nicht zwei von mir im Herzen, sondern die regen sich einfach nur auf, weil ich mich so unmöglich verhalten. Super, bravo, oder? Heldenmässig, bang, reingelaufen. Oder? Das können wir auslesen. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen anschauen, dann merken wir, dass das ganz, ganz ein spannender Text ist. Dass wir uns wirklich freuen können und wenn wir uns die Gedanken zusammenbündeln, wirklich die Versuchung ein Stück weit reduzieren können und damit unser Erbe erweitern können. Und wenn wir versucht werden, wenn wir geprüft werden, ist es nur zu unserem Guten. Dann geht es nur darum, dass schlechte Haltungen, dumme Aussagen, dumme Handlungen, die ich mache, aufhören. Damit die wirklich dann entsprechend, dann können wir wirklich etwas machen von dem her. Oder? Damit unser Glaube echt und viel kostbarer befunden wird, als das vergängliche Gold, wo das Feuer geläutert wird. Wenn wir wieder im 1. Petrus 1, 1, Vers 7. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Ich wünsche mir, dass wir lernen, einen anderen Zugang zu dieser Versuchung zu bekommen, dass dies nicht so stresst. Sondern dass wir wissen, dass es so ist. In Petrus kommen wir später noch viel, viel gröbere Bibelstellen in diesem Zusammenhang. Die lassen wir jetzt schön brav noch weg. Heute noch ein bisschen emotional darauf vorbereitet. Nein, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, überhaupt nicht. Nein, aber ihr merkt, wir werden immer wieder geprüft und herausgefordert, oder? Und das ist nie zu unserem Schlechten, sondern es geht immer nur darum, dass wenn die Hitze kommt, dass es darum geht, dass unser Gold und unser Erbe sauberer wird und wertvoller wird. Das ist der einzige Hintergrund von dieser ganzen Sache. Wenn wir mit dem Herr, und der Herr schützt uns eben, dass wir nicht untergehen. Das ist wichtig. Der Herr schützt uns, dass wir nicht untergehen. Und manchmal ist es wahnsinnig schwierig. Und manchmal sind wir, gehen wir halt den gleichen Hunger. Aber das ist noch kein totaler Schiffbruch, das ist wichtig. Das Ziel schlussendlich ist, dass wir uns wirklich freuen können, wenn wir am Ziel, das heisst, oder, wenn wir das Ziel eures Glaubens erreichen, nämlich der Seelenseligkeit. Und das Mal sagen, was heisst Seligkeit? Wirklich ein guter Zustand. Das heisst, das Ziel ist, dass ich ein finales Gut, dass ich das Ziel gefunden habe, dass ich das Ziel erreicht, dass ich Ruhe gefunden habe nach Hebräer, dass ich vollständig bin. Haben wir vorhin gehört, das ist interessant. Jakobus fragt genau das gleiche Wort. Ohne Makel. Das ist das, was der Herr machen will mit uns. Und das ist sein Ziel, das er hat mit uns. Nur gut, nur positiv. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Thematik heute, oder der Art und Weise der Auslegung dieser Thematik euch helfen kann, dass ihr die nächste Versuchung etwas anders meistern könnt. Oder, wenn ihr Glück habt, die nächste Versuchung auch ausweichen könnt. Indem ihr euch vorher prüft, bevor ihr im Schilf steht. Und dann ist es einfacher. Lernen wir verstehen, dass Versuchungen, Prüfungen nur dazu da sind, uns besser zu machen. Im Sinne von vollkommener, reiner und vor allem sicherer im Glauben. Das ist das Ziel. Nichts anderes. Damit unser Glaube grösser wird. Amen.